Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Heidinghausen-Dehme, in Bad Oeynhausen, Ostwestfalen. Ja, ich sitze in meinem Arbeitszimmer, gucke nach draußen, da ist heute ganz schön. Es ist heute nicht Freitag, sondern Donnerstag und heute soll es ja sehr warm werden. Und besonders warm ist mir natürlich ums Herz, weil mein lieber Kollege hier zugeschaltet ist.
Ach, Wolfgang, wenn du so eine Begrüßung machst, was soll man denn da noch sagen? Außer, dass hier Lars Kunkel ist, Fahrer bei der Bundespolizei direkt zurück, guckt ins Rheinland-Pfalz, um das alles mal zu verorten, so ein bisschen. Und wie das Wetter hier ist, kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich habe hier nur so ein Dachfenster. Mir scheint die Sonne jedenfalls nicht auf den Schädel im Moment. Also, nee.
Ich dachte, du sitzt, ne, als Polizeipfarrer sitzt du natürlich in einem fensterlosen Bunkerquartier im 34. Untergeschoss.
Abhörsicher, das ist sehr wichtig, weil wir haben ja gehört bei Taurus, wie schnell das gehen kann,
wenn
abgehört wird. Und genau. Und bei mir ist es ja immer so, ich muss ja den Podcast immer von zu Hause aufnehmen, weil wir ja in der Bundespolizeidirektion kein freies Internet haben. Und die Systeme, die wir nutzen, so sind, dass man sie nicht für unsere Podcasts verwenden kann. Also wir können schon auch Videokonferenzen machen, aber eben mit anderen Systemen. Ja, genau.
Ja. Ja. Während ich ja hier privat von zu Hause aus dem Pfarrhaus sende, ja. Das heißt, das ist ja überhaupt nicht privat. Als Pfarrer wohnt man ja schließlich im Dienstsitz, im Allgemeinen jedenfalls. Es wird langsam aber sicher aufgelöst, aber viele wissen das ja gar nicht. Also Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindedienst wohnen im Pfarrhaus, müssen da auch wohnen, ob sie wollen oder nicht, und müssen dafür auch Miete bezahlen. Also es ist viele glauben ja, das kriegt man umsonst als Pfarrer. Das ist nicht so. Man muss da Miete für bezahlen, man muss da drin wohnen und man hat in diesem Haus eben auch seinen Dienstbereich, sodass man also auch, die Problematik ist ja Homeoffice-mäßig jetzt in den letzten Jahren deutlicher geworden, dass man eigentlich nie abschalten kann, weil man immer sein PC, sein Büro, sein Telefon und so im privaten Bereich mit hat. Gut, man kann eine Tür zumachen, das kann man, aber man kann eben immer noch mal schnell mal eben etwas erledigen. Und das ist ja auch so gewünscht. Man ist ja schließlich immer im Dienst. Also wenn zehn noch jemand anruft, dann muss ich gucken, ist das wichtig genug.
Genau, also das ist jetzt bei mir tatsächlich anders geworden. Ich habe zwar auch ein kleines Büro hier, um mal so ein bisschen, zum Beispiel jetzt mal so einen Podcast zu machen und so. Ansonsten habe ich ein schönes Büro in der Direktion. Und tatsächlich, das ist ein ganz ungewohntes Gefühl gewesen, nach so langer Zeit als Gemeindefahrer, wo es genau so war, wie du beschrieben hast, plötzlich ein Büro zu haben, mit das man fährt und wo man irgendwann, weiß ich nicht, wenn man vor Feierabend hat, auch sagt, so, jetzt gehen wir nach Hause. Ne? Ganz komische Sache, ja.
Ganz merkwürdig, ja.
Genau. Aber ich bin sowieso nicht so viel im Büro. Ich meine, ich will ja nicht nur im Büro sitzen, sondern auch entsprechend ein bisschen rumkommen, rumfahren, Leute besuchen oder wie jetzt am letzten Freitag auf Samstag eine Schichtbegleitung in Kaiserslautern mal so 12 Stunden von 6:30 abends bis 7:30 morgens unterwegs sein und Streife fahren und sowas halt. Ja.
Ja, hast du schon erzählt, da warst du ganz schön angeschlagen hinterher. Ne?
Ich war sehr angeschlagen. Also am Anfang geht's immer so, ne? Man startet so relativ munter noch und hat auch gute Laune. Und dann, je länger die Nacht halt dauert, desto schwieriger wird das. Und das ist tatsächlich so 1-2 Uhr, wenn auch die Bahnhöfe dann natürlich zum Beispiel zu haben und auch das ruhiger wird auf den Straßen. Dann wird es meistens ja auch ruhiger im Revier und man arbeitet am Computer oder macht andere Dinge. Und das ist einfach, man muss sich da sehr disziplinieren, dass man wach bleibt und so. Und weil es jederzeit passieren kann, das passiert auch, zack, du musst los, sofort die Klamotten an, die, was ich nicht, Weste oder was du anziehst und dann raus im Wagen. Und dann muss man dann von 0 auf 100 sozusagen starten. Aber morgens war ich sehr weiß, haben alle gesagt, ja, was bist du denn so weiß? Und Gaga auch, ehrlich gesagt.
Oh, ja. Naja. Ja, ich war auch unterwegs. Ich habe das ja letzte Woche gesagt. Also unser Podcast ist unser letzter Podcast hier, Nummer 176, ist ja sehr gelobt worden, insbesondere von unserem Podcast-Kollegen Roland Tober, den ich an dieser Stelle auch ganz herzlich mal wieder grüße, der ja auch wieder einen tollen Podcast rausgehauen hat. Anderes Konzept, einmal im Monat, tiefgehende, tiefbohrende Theologie.
Vorbereitet.
Vorbereitet. von einem klugen Menschen gehalten.
Ja.
Er unterhält sich nicht allenfalls mit sich selbst. Ne? Also er trägt den Podcast allein vor.
Das kann man ja auch machen. Also man kann
sicher. Nein, wir sind ja zu zweit, nützt ja nichts.
Ja, genau. Wir kommen ab und zu ins Monologisieren, aber nicht so oft.
Ja, genau. Ja, jedenfalls hat er auch einen tollen Podcast wieder gemacht und er hat zum Thema Schuld und so. Und er hat unseren letzten aber auch sehr gelobt, sagt er. Das wäre richtig gut gewesen hier mit Ordination, mit Petrus. Und da hatte ich ja angekündigt, dass ich dann am Samstag zur Sondersynode nach Dortmund muss. Und weil unsere Superintendentin erkrankt war und ich dann als Assessor und auch als Vertreter, als stellvertretender Landessynodaler sozusagen, dann schlägt die Stunde des Vertreters und er muss dann los. Und ja, so waren wir dann mit der Bahn unterwegs und ist auch so, es wird bitte angefordert. Wir sind ja alle überzeugt, dass wir mit der Bahn fahren, weil das gut für die Umwelt ist.
Scheiße, das möchte ich hier nochmal deutlich betonen.
Was?
Bahnfahren ist scheiße, finde ich, weil die Züge immer unpünktlich sind und weil es, also ich hasse Bahnfahren, aber gut.
Das war aber gut. Also ich kann jetzt sagen, nee, wir haben hin und zurück, wir sind halb, also zurück nicht ganz pünktlich, aber doch halbwegs pünktlich gefahren. Die Züge waren da. Wir hatten auch genug Platz. Wir sind sehr angenehm gefahren, gar keine Frage. Und für das Geld wäre ich, glaube ich, auch nicht hin und zurück gekommen mit dem Auto. Aber das hängt von meinem Auto ab. dann war es natürlich schon so ein komisches Gefühl, da anzukommen. Und dann stehen da die dicken Dienstwagen der Kirchenleitung. Dann denkt man auch, 180 Leute versammeln sich, die Landes aus ganz Westfalen hier um zu planen und alle, also und die meisten sehen eben zu, dass sie mit dem Zug kommen, wie man das doch abspricht. Ja gut, es gab, glaube ich, mal so ein Buch, da hieß es, manche sind gleicher als andere, aber die haben ja auch sehr viel zu tun.
Aber solange sie nicht schneller als 100 auf der Autobahn fahren, glaube ich,
richtig,
ist alles noch okay.
Genau. Also wir haben einen einzigen Tagesordnungspunkt gehabt. Letztlich, es ging eben um die Wahl der Nachfolge von hier der zurückgetretenen Präses Dr. Annette Kurschus. Und die Frage war eben, soll diese Wahl nun möglichst schnell stattfinden? Soll man sich mehr Zeit lassen? Also man sprach da tatsächlich vom Herbst 2025. Das ist für mein Gefühl relativ lange Zeit. Man stellte sich vor, in Deutschland würde irgendwas passieren. Der Bundeskanzler würde zurücktreten und dann würde man sagen, ja, vielleicht wählen wir in 2 Jahren einen neuen. Bisschen schwierig, glaube ich. Aber,
von außen betrachtet, es steht mir überhaupt nicht zu, Synodenbeschlüsse zu kritisieren. Das hat bestimmt alles gute Gründe, du warst ja dabei. Aber ich habe auch gedacht, nach außen, wenn man jetzt ganz so von außen guckt, und das irgendwo auf Instagram liest oder so, denkt man auch so, komisch, das ist doch ein wichtiges Amt und dann geht's auf einmal, es gibt auch Vertreter, klar, aber so ein wichtiges Amt und dann kann das ein Jahr unbesetzt bleiben. Das wundert, also von außen betrachtet, wundert einen das ein bisschen.
Das wäre dann 2 Jahre unbesetzt.
2 Jahre, das wundert einen noch mehr.
Ja, aber das ist ja auch nicht beschlossen worden. Also das waren so Überlegungen, wie man das macht. Und das hängt eben auch damit zusammen. Wir hatten einen sehr interessanten historischen Vortrag vom Professor Kampmann, der mal so die Genese des Präsesamtes, das wird also die allgemeine Christenheit sehr interessieren, so wie die, wie de, das Präsesamt in Westfalen seit 1900 sich so entwickelt hat und warum es heute so ist, wie es ist. Das war auch wirklich ganz interessant, weil man sich eben wirklich klar machen muss, dass so ein Amt eben nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass da immer historische Entscheidungen und auch persönliche Entscheidungen und Notwendigkeiten dazu führen, dass Dinge dann einfach so gemacht werden und dann ist das Amt so. Und man hat eben immer wieder schon seit Jahrzehnten festgestellt, es sind jetzt 3 verschiedene Ämter in diesem Präsesamt vereinigt und das ist einfach für die allermeisten Menschen zu viel. Das ist kaum vernünftig zu schaffen, weil ja auch alle an einem zerren und weil man allen gerecht werden will, weil man auch nur 24 Stunden jeden Tag hat. Und man hat das ja auch gesehen, dass also viele, auch Frau Kurschus, auch offensichtlich so vom augenscheinlich irgendwie gelitten haben im Laufe der Zeit, also immer müder wurden, also auch die Vorgänger vorher, also die irgendwann, manche sind krank geworden daran, manche haben auch Herzinfarkt gehabt und so, das ist eben wirklich die Frage jetzt, soll man dieses Amt nicht erstmal neu aufstellen und so ein bisschen fokussieren und ein bisschen reduzieren, sodass man das auch vernünftig schaffen kann. Mhm. Und nun war Frau Kurschus ja auch noch EKD-Ratsvorsitzende auch noch dazu. Mhm. Also das war schon wirklich ein Päckchen. Und ja, aber irgendwie hatte man die Vorstellung, das kann man ja nicht machen, während das Amt besetzt ist, sondern das muss man unabhängig davon machen. Und es hat sich jetzt aber letztlich in der Synode doch nach sehr, sehr viel Diskussion, wir hatten da einen gut angeleiteten Moderationsprozess da, ist dann die übrigens in Ostwestfalen entstandene, um das mal zu erwähnen, Variante beschlossen worden mit sehr, sehr großer Mehrheit, dass noch in diesem Jahr eine neue Person als Präses gewählt werden soll und dass man dann praktisch zeitgleich und auch mit dieser Person beginnt, das Amt entsprechend zu reformieren und zu modernisieren.
Mhm. Wobei mich trotzdem wundert, dass das jetzt so im Fokus steht, also die Ausgestaltung des Amtes, weil das hat ja, ich sehe den Zusammenhang nicht zwischen dem Rücktritt. Das hatte ja verschiedene andere Gründe. Mhm. Das ist ja vielleicht ein bisschen, ob ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder Verbindung sehe ich, wie gesagt, nicht so direkt. Weil, dass sie viel zu tun hatte, das glaube ich ist klar. Es gibt ja auch viele Anforderungen, viele Dinge und so. Aber ich glaube, was der Auslöser für den Rücktritt war, war wahrscheinlich nicht die Ämterhäufung oder so, glaube ich mal.
Nein. Aber man hat schon länger festgestellt, dass das schwierig ist. Es ist natürlich auch nicht die Frage, die weltweite Christenheit im Moment zentral bewegt. Und auch, ja, man hat diese Frage jetzt wirklich mal sehr, sehr intensiv besprochen. Also um die 180 Leute haben einen Tag dafür investiert. Und das ist ja auch eine Hausnummer, ne?
Ja, das ist eine Hausnummer, genau.
Aber diese Frage haben wir dann jetzt geklärt. Wir haben jetzt keine neue Präses gewählt, aber wir haben doch immerhin diese Frage geklärt.
Na, das ist doch schon was.
Ja, und es gab Kartoffelsuppe. Ach. Ja, also mittags gab es Suppe und zwar interessanterweise konnte man wählen zwischen einer vegetarischen und einer veganen Suppe.
Oh, wow.
Dann habe ich so gedacht, also dann kann man doch die vegetarische auch weglassen, oder? Dann kann man doch irgendwie eine Suppe machen. Warum muss ich zwischen einer vegetarischen und einer veganen Suppe wählen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Aber es ist ja auch gerade, dass es keine gab mit Einlage, also schönen Würstchen drin oder so.
Nein, also ich meine das jetzt auch gar nicht, aber warum muss ich zwischen einer vegetarischen und einer veganen Suppe wählen? Dann kann ich doch gleich eine vegane machen. Ja, egal. Ich habe die vegane nicht probiert, vielleicht war das der Grund.
Ja, ich gebe dir recht, aber das sind vielleicht die Dinge, das haben wir ja schon öfters festgestellt, dass Kirche sich vielleicht mit Dingen manchmal auch beschäftigt an Fragen, wo man denkt so, das Problem habe ich bisher noch gar nicht erkannt.
Ja.
Also so Probleme zu lösen, die andere vielleicht dann nicht an der Stelle nicht habe oder nicht sehen. Naja, so ist das halt.
Ja, und dann wurde natürlich gleich wieder zum Alltag übergegangen. Also der Alltag rollt und ja, wir haben am kommenden Sonntag die Einführung unseres neuen Presbyteriums. Da ist hier richtig schon was los und wird überlegt, wie wir das machen. Und ich predige insofern auch nicht. Also meine Kollegin ist nun nach längerer Krankheit und Urlaubszeit auch wieder im Dienst und die predigt jetzt am Sonntag und hatte auch schon eine Idee dazu und wird nicht den Predigtext nehmen. Was? Ich werde, nein, das darf man.
Ja, aber warum macht sie das denn nicht?
Weil sie eine andere Idee hatte. So. Die gut zum Anlass passt, das darf man ja. Und da ich nicht predige, bin ich jetzt auch überhaupt nicht vorbereitet. Nein, man weiß natürlich immer so einiges und ich habe auch schon mal über diesen Text
gepredigt. Das ist doch schon eine bekannte Geschichte, um die es
so
geht.
Genau.
Ja, eine schöne, also ich finde, was heißt eine schöne? Also ich finde eigentlich auch eine ein bisschen erschreckende Geschichte. Ne?
Ja, absolut.
Ja, die ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ach ja, harmonisch und schön. Also wir sind ja am Sonntag Judika, stimmt das?
Ja.
Völlig richtig. Völlig richtig, ja, das war. Genau. Und da gibt es wir sind ja in der Reihe 6, genau. Da gibt es diese Geschichte aus der Genesis. Das ist die Geschichte, wo Abraham loszieht mit seinem Sohn Isaak. Und was um die Frage geht von Opfern. Ne? Also, ja. Genau.
Also 1. Mose oder Genesis 22 ist das. Ja. Eine ganz dramatische Geschichte. Viele ja. kennen die ja. Es ist ja auch wirklich gemein, muss man sagen. Ja, Abraham hat so lange auf ein Kind gewartet, was ihm ja verheißen war. Gott hat ja gesagt, ich werde dir Nachkommen schenken, so viel wie die Sterne am Himmel. Ja, es passiert nichts. Abraham ist schon alt, Sarah ist schon alt und die Perspektive ist eher kinderlos. Und sie versuchen ja Verschiedenes. Also sie versuchen dann über eine Leihmutter sozusagen dann ein Kind zu bekommen. Das klappt auch, aber das klappt dann zwischenmenschlich alles nicht. Und dann irgendwann kriegen Abraham und Sarah tatsächlich ein gemeinsames Kind, völlig unerwartet in hohem Alter, den Isaak. Die Verheißung wird wahr und natürlich die große Freude und dieses absolute in dem Alter, wer weiß, wie lange wir überhaupt noch haben, aber wir haben ein Kind, unsere Träume sind wahr geworden und dann kommt Gott mit einer doch erstmal doch sehr befremdlichen Anordnung. Ne?
Ja, sagt, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, steht auch noch im Text. Also es wird nochmal betont, ja, diese ganze Geschichte nochmal zusammengefasst in der geliebte Sohn, der geht in das Land Moria und opfere ihn zum Brandopfer. Oh. Das ist natürlich echt eine üble Geschichte, weil Gott ja da so ein Opfer verlangt, offensichtlich. Und den von dem Abraham eigentlich etwas abverlangt, was wirklich unsäglich ist, muss man sagen.
Ja. Da würde man erstmal sagen, das geht gar nicht. Und ich kann mich auch erinnern, dass diese Geschichte mal für den Kindergottesdienst als Geschichte zum Erzählen vorgeschlagen war. Wir sagten, wie sollen wir das denn? Also, wie kann man das denn so ernsthaft irgendwie umsetzen, pädagogisch verantwortbar? Wir können doch den Kindern nicht sagen, Gott will von Abraham, dass der sein Kind mit einem Messer auf einem Stein dahin schlachtet.
Genau. Also es ist komisch, was Gott da verlangt, ist wirklich unsäglich. Man muss aber sagen, genauso unsäglich ist auch zunächst das, was Abraham macht. Denn der macht das ja. Der zieht los und fängt schon an, Holz zu spalten für das Opfer. Das ist auch schon ein bisschen, das ist unfassbar eigentlich, oder?
Ja, also in der Tat. Und der Sohn fragt dann auch, Papa, was machst du denn da? Mhm. Ne? Also der ist dann schon, der liegt dann schon unter dem Holzstoß sozusagen. Also Abraham legt ihn dahin und legt das Holz auf ihn und nimmt das Messer in die Hand und das Feuer. Und der Sohn fragt, sag mal, was machst du denn da eigentlich? Das ist also wirklich eine Horrorgeschichte eigentlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen und würde sicherlich sagen, sowas kann man doch in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise kommunizieren.
Ja. Genau. Und dann greift, das ist ja sehr dramatisch geschildert.
Moment, ich habe das falsch dargestellt. Entschuldigung. Abraham hat Feuer und Messer beisammen, das Holz, also Isaak liegt noch nicht unter dem Holz, aber er soll das Holz tragen. Also sie haben das Feuerholz mit dabei und Isaak trägt das Holz. Entschuldigung, ich habe das.
Isaak fragt dann, wo ist denn das Brandopfer? Und dann sagt Abraham allerdings schon, Gott wird sich ein Schaf oder so im Tier ersehen. Also der Abraham, man weiß jetzt gar nicht, ist es das Vertrauen in Gottes Güte oder ist es, um seinen Sohn zu beruhigen? Auf jeden Fall ist es wirklich dramatisch und dann geht das ja weiter, der Spannungsbogen steigt und Abraham nimmt das Messer und will seinen Sohn jetzt, so wie es in der Bibel steht, schlachten. Ja.
Ja.
Genau. Kann man sich nicht vorstellen. Er holt dann so aus und zack. So. Aber es kommt anders, ne? Zum Glück.
Genau. In diesem Moment kommt ein Engel des Herrn, also ein Bote vom Himmel und stoppt Abraham und richtet aus. Jetzt wird sozusagen erstmal aufgeklärt, Gott wollte das gar nicht. Gott wollte das gar nicht, dass Isaak getötet wird, sondern es war ein Test. Wie weit geht das Vertrauen von Abraham Gott gegenüber, würde er das machen? Trotzdem, glaube ich, eine sehr, sehr schräge Geschichte. Also, dass man sich so wirklich hingibt, jeden Willen fahren lässt, jede Beziehung fahren lässt, zu sagen, ja, wenn Gott mir das Kind geschenkt hat, dann kann er es ja auch wieder nehmen. Trotzdem irgendwie eine ziemlich harte Sache. Trotzdem ist es ja so, dass Abraham gestoppt wird, dass deutlich wird, du solltest den nicht opfern, niemals hätte ich das zugelassen. Und dann gibt es stattdessen ein Ersatzopfer sozusagen. Da ist ein Widder, der sich mit dem Gehörn irgendwie im Gestrüpp verfangen hat und der wird dann stattdessen geopfert.
Genau, jetzt gibt es natürlich verschiedene Erklärungsansätze, soweit mich entsinne. Einer ist die Ablehnung des Menschenopfers insgesamt. Das gab es ja mal im Umfeld Israels auch, dass Menschen geopfert worden sind. Das gibt es ja in verschiedenen Religionen und Kulturen, gab es das. Möglicherweise so eine kulturgeschichtliche Umwandlung. Aber ich finde, selbst wenn man es so erklärt, es bleibt wirklich eine sehr, sehr, ja, ich sag mal, furchtbare Geschichte. So ein Gott, der sowas verlangt, ein Vater, der so etwas bereit ist zu tun, fast wie so ein, es gibt ja so fanatische Leute, die aus dem Glauben so fanatisch irgendwelche Dinge tun, die dann gar nicht mehr so im Sinne dessen sind, was wir unter Glauben und unter Religion verstehen und blind irgendwelchen vermeintlichen Weisungen ihres Gottes in den Krieg zu ziehen oder sonst was zu machen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Gott lernt was über sich selber. Kann auch sein, dass er sagt, ich bin zu weit gegangen. Man weiß es nicht. Aber Abraham jedenfalls scheint ein Vertrauen gehabt zu haben, das nicht enttäuscht worden ist. Immerhin.
Und es geht natürlich auch um die Frage, wie ist das denn überhaupt mit Gottvertrauen und auch mit dem Opfer? Also die Opfertheologie war ja nun mal so, wenn man etwas falsch gemacht hat, Gott gegenüber im Alten Testament, dann gibt man ein Opfer, um es wieder gut zu machen, sozusagen. Soll etwas sein, was einem lieb ist. Also da wird dann, da gibt es ja sehr, sehr viele Beschreibungen, was alles für was geopfert werden muss. Eine Taube oder Turteltauben oder Widder oder ein Schaf oder was weiß ich, was da alles so geopfert wird. Und das führte ja letztlich später in der im Tempel dazu, dass also da unglaubliche Mengen von Tieren geopfert wurden jeden Tag, dass man also ein Kanalsystem unter dem Altar anlegen musste für dieses ganze Blut, was da abfließen musste. Und dass es tatsächlich Propheten gab schon und auch andere Leute, die in Gottes Namen darauf hinwiesen, dass das nicht der Sinn des Opferns ist. Also man wirft Gott sozusagen jede Menge Tiere hin und sagt, dann bist du doch auch zufrieden. Und der Tempel hat zu Jesu Zeiten auch sehr gut daran verdient, das mussten dann auch kultisch korrekte Tiere sein. Ob die kultisch korrekt sind, befand natürlich einer der Hohepriester. Und wenn der sagte, das Tier geht nicht, dann konnte man wieder gehen. Sicherer war es dann direkt im Tempel ein Opfertier zu kaufen, das dann natürlich etwas teurer war, aber auch geprüft, ne? Da war es dann sicherer. Und hier geht es ja wirklich um die Frage des Opfers. Also wirfst du Gott was hin oder geht es wirklich, also würdest du alles für Gott geben? Würdest du wirklich was geben, was schmerzt? Was ja gar nicht gefordert ist, sondern geht um die inhaltliche Frage. Wie weit geht dein Vertrauen und deine Hingabe für Gott wirklich?
Ja, aber was du gerade sagtest, finde ich auch nochmal wichtig. Also du hast da so, also Gott, das heißt ja auch, Gott verlangt nicht von dir, dass du das Liebste, was du hast, opferst. Oder das wird ja manchmal sagen ja Leute so, das ist eine Prüfung, ja, wenn ich irgendwas verliere, geliebten Menschen, wie stark ist mein Glaube oder wenn ich irgendwas Schlimmes durchleiden muss. Ich finde, diese Geschichte ist aus meiner Sicht eine deutliche Absage dagegen, dass Gott von uns verlangt, etwas Liebes, was wir haben, zu geben, um ihn irgendwie zu besänftigen oder so. Ich finde, das ist doch, sicherlich kann man das festhalten, oder?
Ja, also da ging es ja bei diesen Opfern auch nicht darum, dass Gott jetzt unbedingt diese Opfer haben wollte, sondern es ging eigentlich darum, dass das Opfer so ein äußerer Anstoß, ein äußeres Hilfsmittel sein sollte, um dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder okay zu machen, und zwar für den Menschen. Also wenn ich jetzt wirklich Dreck am Stecken habe, wenn ich mir Sorgen mache, trennt mich das von meinem Gott, ist da die Beziehung zerstört. Ich habe Mist gebaut und dann war die Regelung, wenn du etwas gibst, was dir auch, wie soll man sagen jetzt, was dir in irgendeiner Form wertvoll ist, dann soll es doch auch wieder gut sein. Und das nicht, weil Gott unbedingt das Opfer haben will, sondern damit sozusagen der Mensch wissen kann, es ist wieder gut. Und jetzt kommt ja der eigentliche Hammer. In der Abgrenzung des Predigtexts geht es darum, dass es noch eine Ergänzung in Klammern gibt, die dann weitergeht ab Vers 15. Und im Vers 16 heißt es, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohns nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren. Und also Gott erneuert seine Verheißung an Abraham. Und das ist natürlich, dieser Satz ist natürlich der Verbindungsgrund für Christen in der Passionszeit, warum man diesen Predigtext überhaupt vorschlägt, denn Gott hat das getan. Ja. Gott hat tatsächlich dann seinen Sohn Jesus am Karfreitag sterben lassen für uns. Das heißt, er hat diese ganze Opfergeschichte umgedreht.
Genau. Jetzt ist natürlich diese ganze Opfertheologie etwas, worüber man einen ganzen Podcast eigentlich normalerweise machen müsste, weil das so eine komplizierte Geschichte ist. Aber wenn man das mal aus der Abrahamsgeschichte und ableitet und dem, was du gerade gesagt hast, dann heißt das ja, wie auch immer wir das Opfer jetzt deuten von Jesus, ne? Es ist kein Opfer, das Gott brauchte, sondern vielleicht aus dieser Linie gesagt eins, was Menschen brauchten, um vielleicht zu verstehen, um was es geht und dass diese Beziehung, von der du gesprochen hast, von Gott eigentlich hergestellt ist. Dazu musste kein Blut fließen für Gott, sondern das war einfach der Preis, den Gott gezahlt hat oder den Jesus und damit Gott gezahlt hat, dass wir verstehen, dass er bei uns ist und uns haben will. Ja, also liebevolle Annahme.
Ja, also und es ist interessant, dass Gott das eigentlich für die Menschen gemacht hat, auch schon diese alten Opfer, wo die Tiere geopfert wurden, und dass die Menschen dann aber heute wieder sagen, ja, was für ein grausamer Gott, der das verlangt. Wenn man sich das genau anguckt, verlangt er es gar nicht, sondern es war ein Mittel, um den Menschen zu signalisieren, es ist alles wieder gut. Ne? Und dass dass Gott am Schluss selbst dieses Opfer noch selbst übernimmt. Und dass wir, also dieses Entsetzliche, was wir in dieser Geschichte mit Abraham und Isaak ja empfinden, wir sagen, wie kann denn sowas? Ja, aber Gott macht das mit seinem Sohn für uns dann. Er zieht das auch durch.
Genau. Es bleibt eine anstößige Geschichte, finde ich, trotzdem irgendwie. Ja. Man kann sie nicht komplett glätten und das wollen wir ja auch nicht. Genauso wenig wie das Kreuz sich ohne weiteres so einebnen lässt in so eine Linie aus, ist doch alles klar, es bleibt so was Rätselhaftes, auch ein bisschen was Dunkles daran, finde ich. Aber ich glaube, dieser Grundgedanke, nicht Gott braucht das Opfer, sondern es ist ein Signal sozusagen, ein Zeichen für den Menschen, ist doch ein guter Gedanke zur Passionszeit.
Eben. Eben. Ja, nein, ich finde, das ist auch, hilft nochmal wieder auch das Bedeutsame, dieses Opfers klar zu machen, denn wenn man ehrlich ist, man gewöhnt sich ja so daran, ne? Wenn man immer davon spricht, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, aber wenn man das 20 Jahre immer wieder sagt, man gewöhnt sich an den Gedanken und das ist ja schlimm genug, also an den Tod von Familienmitgliedern oder von guten Freunden gewöhnt man sich so nicht und an der Stelle ist es dann eben auch nochmal manchmal ganz gut, wenn man sich mal wieder deutlich macht, was da am Karfreitag und an Ostern überhaupt passiert ist.
Genau, darum kann man den Karfreitag, finde ich halt, eine Karfreitagspredigt sollte auch eine Karfreitagspredigt sein und nicht so eine Auftakt-Osterpredigt und umgekehrt. Beides gehört zusammen, gar keine Frage, aber beides hat auch so seinen eigenen Akzent und Schwerpunkt, finde ich, und das ist ja auch gut so.
Ja. So, lieber Lars, wir haben beide zu tun. Ich würde sagen, wir lassen das mal so wirken und freuen uns über Rückmeldungen aus der Hörerschaft.
Ja, genau.
Und ansonsten bleibt dir natürlich wie immer das Schlusswort.
Bleibt behütet, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.